Ja, hallo Matthias. Heute haben wir ein neues Format oder wir probieren es halt wieder mal mit einem neuen Format. Das wird aber bleiben, also an alle Zuhörer, das wird bleiben, weil das haben wir uns wirklich durchdacht und wir freuen uns schon drauf, dass wir da jetzt einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ja, also zuerst einmal Servus Matthias, dass du die schönste Zeit hast heute einmal.
Hallo Philipp, du weißt, meine Uhr tickt. Um 10:30 Uhr muss ich ganz, ganz schnell in die Stadt nach Wien zu den Terminen.
Ja, dann werden wir nicht lang herumfuchsen, dann werden wir gleich mal starten. Und um was geht's heute eigentlich einmal? Wie gesagt, einmal, wir machen ein neues Podcast-Konzept und wir schauen uns dann heute ein bisschen an, was ist gerade so aktuell in der Welt. Und für uns ist ganz wichtig das Thema Risikobewusstsein heute. Das ist so der Kernfokus sozusagen. Und wir haben da ein paar Stories sogar mitgebracht, also sogar Wirtshausplauderei. Also wir wissen jetzt nicht ganz, ob es jetzt ein Schnitzel wichtiger ist im Wirtshaus oder das Thema Finanzbildung, das schauen wir uns dann genauer an. Und wir reden auch über ein Top-Secret-Event. Also wir planen schon wieder, dass wir da bald wieder was auf die Beine stellen. Du kannst auf jeden Fall zuhören und wichtig, dann zum Schluss natürlich uns folgen und am besten den Newsletter abonnieren. Und ja, wir haben sogar noch das beste YouTube-Video aller Zeiten. Über das reden wir heute auch noch. Also ich freue mich schon. Matthias, dann starten wir gleich mal los, würde ich sagen, oder?
Ja, ich höre noch ein lautes Winseln im Hintergrund. Philipp, hast du Geiseln bei
Ja,
dir in der Wohnung?
ja. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Nein, ich habe seit kurzem, also kurzem, seit einem halben Jahr, so einen Hund, einen kleinen Zwergdackel. Und eigentlich schlaft die, wenn ich was aufnehme. Aber jetzt ist gerade ein bisschen, ja, die hat jetzt gerade ihr Spielzeug gekriegt. Das dürfte sie schon wieder gelöst haben, weil die Dackel sind ja relativ klug. Aber ich glaube, das wird gleich vorbei sein. Die ist eigentlich müde. Aber sie will jetzt gern zu mir rein. Das ist halt das.
Aber sie weiß es noch nicht, dass sie müde ist, quasi.
Genau, sie weiß es noch nicht.
Sie weiß, dass die Börse jetzt offen hat und dass jetzt quasi Aktien wieder steigen können und das macht sie quasi nervös.
Genau, weil wenn ich sage Sparbuch, dann läuft sie weit. Also wenn ich es jetzt sagen würde, wahrscheinlich, dann wird sie gleich laufen.
Dann schreibe mal ganz laut Sparbuch. Ja, Philipp, danke für die Begrüßung. freue mich auch, dass wir da jetzt in dieser Zweierkonstellation nochmal zusammenstehen. Und wir haben uns da ein bisschen was Neues überlegt. Wir haben uns Gedanken gemacht, was könnte quasi für die Community interessant sein, was könnte für Finanzen verstehen wichtig sein. Wie können wir quasi die Themen, die uns jeden Tag beschäftigen, nach außen tragen, so dass es unsere Community auch mitbekommt? Wie kann unsere Community den Podcast mitgestalten? Und ja. Was wäre das Ganze, wenn wir das nicht schmücken würden mit exklusiven Events, die wir veranstalten, wo wir die Community einladen, mit wirklich auch Engagement aus der Community? Also wir beantworten Fragen von diversen Instagram-Stickern. Wir sprechen über die Themen, die ihr euch uns unter unseren Videos, unter unseren Instagram-Beiträgen schreibt. Und ja, natürlich reden wir auch darüber, was so in der großen, weiten Welt passiert. Und da, Philipp, bin ich über einen Zeitungsartikel gestoßen. Ich glaube, wir alle haben die Bilder gesehen. Das Unglück einer Maschine der Airline Delta, bei dem ja mehrere Menschen verletzt wurden, aber zum Glück keine Menschen verstorben sind. Wirklich Horrorvorstellungen, eine Bruchlandung, das Flugzeug hat es dann quasi um den Kopf gedreht. Da darf ich dich gleich fragen, Philipp, wie groß ist denn deine Freude, wenn du jetzt an unseren bald geplanten Trip, nach Mallorca denkst?
Also für mich ist das ja das absolute Horrorszenario schon wieder. Ich bin ja jemand, der das Thema Flugangst vielleicht nicht so exzessiv hat, aber doch nicht unbedingt gern mit dem Flieger fliegt. Also wenn ich da drin wäre oder gewesen wäre in diesem Flugzeug, glaube ich, würde nie mehr einsteigen in so ein Ding. Also wenn jemand da eine Idee hat, wie man schneller reisen kann wie ein Flugzeug und vielleicht dann nicht abstürzt, das wäre ja geil, wenn ihr das der Welt mitteilen könnt jetzt. Ja, also ich hab das in der Früh tatsächlich gesehen. Also der erste Blick nach dem Wecker ist meistens dann aufs Handy eh klar, ne, in der heutigen Zeit. Ja, nach dem Duschen natürlich, nach dem Fertigmachen. Und dann habe ich halt in der Früh die News gecheckt und dann habe ich auf Instagram so ein Reel gesehen und denke mir, hä, was ein Flugzeug, die Leute sind so rausgekrallt, was der so richtig, und ich mir gedacht, hä, das kann ja nicht nice sein oder nicht echt sein, ne? Und dann habe ich natürlich gleich gegoogelt und mir gedacht, ui, Absturz, Delta Airline, und immer noch gedacht, Absturz. Also auf der einen Seite haben sie extrem viel Glück gehabt, Gott sei Dank. Auf der anderen Seite war das auch ein absolutes Horrorszenario, weil du sitzt in einem Flugzeug drin, das Ding kracht am Boden und auf einmal liegst du am Kopf. Also es ist schon ziemlich ein Wahnsinn. Aber ja, so wie du sagst, Gott sei Dank ist nichts passiert, also nichts Gravierendes. Ein paar sind, glaube ich, verletzt worden, aber die sind, was ich gelesen habe, schon wieder alles im Krankenhaus entlassen worden. Also heftig, heftig.
Ja, und jetzt bietet Delta jeden der betroffenen Passagiere $30,000 an als quasi kleine Entschuldigung. Was wäre das dann für dich auch noch immer kein Benefit, quasi wieder in ein Flugzeug zu steigen?
Also, ich meine, es ist schön und gut, gell, das Geld dann, aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall mal einen Schock, weil ich gehe mal davon aus, dass Fliegen das sicherste ist, und in letzter Zeit haben wir doch ein paar Mal zu oft gehört, finde ich, dass da Flugzeugabstürze gegeben hat, beziehungsweise irgendeine Probleme gegeben hat. Teilweise von, oder hauptsächlich von Boeing, was man so hört. Und das ist ein bisschen, immer in dem Fall war es, glaube ich, kein Boeing. Bin mir nicht ganz sicher. Aber, also, ich schaue jetzt aktuell tatsächlich, wenn wir Flug buchen, aber mit einem Airbus fliegen, weil ich irgendwie das Gefühl, dass das sicherer ist. Ich weiß nicht warum, weil es vielleicht einfach bessere Schlagzeilen gibt oder keine negativen Schlagzeilen aktuell gibt von denen oder weniger. Und ja, also, aber ich werde auf jeden Fall wieder einsteigen. Würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich drin gewesen wäre, wenn ich es überlebt hätte, weil das ist ja wie ein Lotto 6 sein, wie ein zweiter Geburtstag. Das passiert ja eigentlich kein zweites Mal hoffentlich. Und deswegen, also wäre das, glaube ich, ja, wäre unangenehm in der Zeit wahrscheinlich, aber nicht mein absoluter Endgegner beim Fliegen, glaube ich.
Ich glaube, auf sowas können wir alle verzichten, ja. Also das Thema mit der Berichterstattung rund um Zwischenfälle, ja, vor einiger Zeit war das vor allem Boeing, ja, als ein amerikanisches Unternehmen. Da ist ja immer, wenn irgendwas mit einer Boeing war, sei es jetzt, ob das Radar mal von sich gelöst hat oder irgendwas anderes, hat es gleich geheißen, ja, Boeing, Flugzeuge gefährlich etc. Da, für solche Zwischenfälle kann oft einmal der Flugzeugbauer gar nichts. Ja. Das liegt dann oft an den Unternehmen, die Flugzeuge warten. Die Flugzeuge sind ja teilweise 10, 20, 30 Jahre in der Luft, werden von den Betreibern gewartet. Und wenn da eben sowas ist wie das der Reifen runterfällt, ja, dann muss ich mal schauen, wer hat das Flugzeug gewartet, serviciert. Es passieren auch bei Airbus-Flugzeugen immer wieder Zwischenfälle, kleinere Zwischenfälle, Gott sei Dank. Die Piloten und die Crew sind da sehr, sehr gut geschult. Jetzt ist quasi wieder so ein kleineres Modell hat es betroffen, aber wie gesagt, das hätte auch jedes andere Flugzeug betreffen können. Man muss abwarten, was die Ermittlungen da jetzt ergeben. Und der eigentliche Grund, warum ich das heute eigentlich jetzt hier reingegeben habe in unsere Vorbereitung, ist, dass quasi jetzt Menschen mit einem Haufen Geld überrascht werden sozusagen, die jetzt quasi Geld haben, das sie investieren könnten. Das ist jetzt sicher nicht der erste Gedanke von diesen Menschen, aber mir ist sowas Ähnliches passiert. Ich habe heute in der Früh zur Abwechslung mal auch relativ früh auf mein Handy geschaut und mein Bankkonto geöffnet oder die Banking-App. Und da habe ich gesehen, dass das Finanzamt mir meine zu viel bezahlten Steuern aus einem vergangenen Jahr zurückgebucht hat. Das heißt, ich habe jetzt quasi plötzlich Geld gehabt, mit dem ich eigentlich nicht mehr gerechnet habe. Und ich musste da an diverse Clickbaiting-Vorwürfe gegenüber uns, an die musste ich denken, weil in letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass unter Instagram-Reels oder auf YouTube-Kommentaren immer wieder steht, ja, schönes Clickbaiting, aber wo ist der Inhalt? Und da denke ich mir, da könnten wir doch noch eins drauflegen. Wir könnten irgendwie so schreiben, so können Anleger gratis Geld investieren. Oder 0% Risiko, 100% Rendite. Das wäre auch wunderschönes Clickbaiting. Da würden die Leute klicken ohne Ende. Und am Ende des Tages stimmt's doch. Wenn ich jetzt quasi Geld vom Finanzamt bekomme, das ich nicht am Konto hatte, mit dem ich nicht gerechnet habe, dann würde es mir auch nicht auffallen, wenn ich dieses Geld sofort wieder zu meinem Broker hin überweise, dort investiere. Es wäre quasi dieselbe Ausgangslage. Ich habe die letzten 12 Monate ohne diesem Geld überlebt. Ich werde die nächsten 12 Monate ohne diesem Geld überleben. Und nächstes Jahr werde ich in aller Voraussicht nach wieder Geld vom Finanzamt von meiner Steuererklärung zurückbringen. Also Philipp, wir sollten das Thema gratis Geld oder gratis investieren unbedingt auf die Agenda nehmen. Da brauchen wir YouTube-Video, wir brauchen einen Blogbeitrag, wir brauchen Instagram-Beiträge. Bitte Vollgas, Clickbait, gratis investieren. So geht's in wenigen Schritten. Was hältst du davon?
Super, nur der Inhalt muss dann abpassen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und so du sagst, das Thema Clickbait von gewissen, also wir werden ja immer wieder auf das angesprochen, aber am Ende des Tages, die Leute kriegen nur das, der Inhalt muss gut sein, das ist vollkommen klar. Das Problem ist nur, wenn du irgendeinen langweiligen Titel reinschreibst, das findet keiner. Somit kommt er gar nicht auf den guten Inhalt. Da muss man halt einfach ein bisschen mehr ja, wie die Zeitungen agieren sozusagen, dass man einfach wirklich ein Clickbait, also ein Headline nimmt, die jemand eher sucht oder die jemand eher vorgeschlagen wird, weil es halt spannender klingt, auch wenn es vielleicht am Ende des Tages wieder nur Mehrwert ist, aber das ist ja eigentlich doch das Spannende dran, dass man was lernt. Ja, aber es gibt sehr viele Clickbait-Videos natürlich, die genau versuchen, die reinzubringen, irgendwas vielleicht zu verkaufen oder irgendwas Negatives oder nicht so Gutes zu bringen. Und da muss man halt auch immer natürlich differenzieren. Aber ich stimme vollkommen zu, also wir müssen da mehr solche Videos machen, damit die Leute sehen, dass sie wissen, dass ihnen Wissen fehlt und dass sie es bei uns bekommen können. Und das, ja, da bin ich auf jeden Fall dafür.
Und zwar stimmen auf den nächsten Artikel, den ich mir rausgesucht habe für den heutigen Talk, ganze zwei Sachen, die du gerade gesagt hast, überein. Und zwar erstens, da hat einer Person offensichtlich Wissen gefehlt und zweitens hat auch da die kleine Zeitung einen wunderschönen Titel produziert. Oberkärntner verlor mehrere 10.000 Euro an Betrüger. Es hat anscheinend schon wieder einen Kärntner getroffen, der auf irgendeinen Scam hineingefallen ist. Philipp, weißt du mehr?
Ja, das ist leider eine ziemlich blöde Situation. In dem Fall hat der 77-jährige Mann hat geglaubt, Geld zu investieren. Ja, und dann hat sich dann irgendwann später, meistens, also damit man so vielleicht aufrollt, meistens ist es so, man findet irgendwo ein nettes Angebot im Internet, wo halt steht 10-12% im Monat oder schnelles Geld, schneller Reichtum.
Gratis investieren.
Genau, gratis investieren, ja, genau sowas. Und dann klicken die Leute drauf, geben ihre Daten und dann wird man kontaktiert. Ne? Und jetzt wird man von einem Finanzexperten kontaktiert anscheinend, von einem Investmentberater oder sonstiges. Der sagt dann, es gibt das beste Investment, du musst nur jetzt investieren. Ja, und bei dem alten Mann war es halt eben so, dass er im Glauben, dass er was investiert, dorthin Geld überwiesen hat, vermutlich ins Ausland, das ist so die gängige Praxis. Ja, und natürlich ist es wieder ums Thema Kryptowährung gegangen. Warum Kryptowährung, warum funktioniert das so gut? Weil es jetzt gerade wieder überall in den Medien ist. Dann kommen so viele neue Scams raus, so viele neue Betrugsversuche oder Vorgänge, die einfach das Thema mitnehmen. Und bei dem war es auch noch so, dass er wahrscheinlich, nachdem er schon Geld überwiesen hat, hat er auch Zugriff auf seinen Computer gegeben. Das heißt, über TeamViewer ist wahrscheinlich jedem bekannt oder Anydesk vielleicht. Das sind so Software, wo man eben jemanden von extern Zugriff auf den Computer geben kann. Und das ist schon also das Thema. Bitte gibt's niemanden Zugriff auf euren Computer, außer ihr seid in der Firma und die IT macht das intern. Aber zu Hause, privat, hat kein anderer irgendwas auf eurem Computer verloren. Das ist einmal das Erste, was man sich merken muss. Und das Zweite natürlich, und da gehen wir wieder zurück auf das Thema Wissen. Es gibt keine 10-12% pro Monat oder fixen oder schnellen Reichtum oder schnelle Gewinne. Das gibt's nicht. Also, Matthias, wir wissen ja beide, wie hoch ist denn so die ungefähre Rendite pro Jahr in den letzten 10, 15 Jahren oder von mir jetzt noch weiter zurück? Du bist gemutet. Das ist gleich mal ein Fail gewesen.
Na Gott sei Dank, weil den Blödsinn, den ich gerade von mir gegeben habe, der wäre wirklich nicht zuzumuten gewesen, den Hörern. Von dem her kann ich jetzt die Antwort seriös beantworten und kann dir sagen, ja Philipp, die Renditen, wenn man sich das historisch anschaut, die lag in den letzten Jahrzehnten nachweislich, historisch betrachtet, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, bei so zwischen 5-10%, je nachdem, wo man hinschaut. Das ist alles, was da ist. Mehr gibt's nicht. Alles, was drüber
aber
ist.
Aber pro ja, Jahr, schon. Nicht pro Monat. Pro Jahr.
Pro Jahr, genau, richtig. Pro Jahr, nicht pro Monat. Auf keinen Fall pro Monat. Da würden wir in anderen Welten leben. Ja, genau. Also Zauberrenditen gibt's nicht. Und ja, wenn einem das einmal klar ist, dass es das gibt, mehr nicht, dann hat man eh schon mal viel getan. Genau. Und vielleicht kann man sich aber auch in Zukunft ein bisschen was dazu verdienen. Denn Philipp, du hast ja auch in der Zeitung herumgeblättert und bist auf etwas gestoßen, was uns in Österreich jetzt neu betrifft.
Ja, und das Lustige ist, ich bin ja gar nicht über die Zeitung drauf gekommen, sondern ich bin letztens beim Hofer bei der Kasse gestanden und da hat ein Herr hat zwei Coca-Cola-Dosen gekauft und war dann ganz verwundert, dass der Kassier 1,50 gesagt hat für die beiden und nicht 1 Euro. Und er so, das kostet 1 Euro. Und der Verkäufer dann, es ist jetzt Pfand drauf. Und er war ganz verblüfft und ich war auch ganz verblüfft, ich habe es gehört, aber ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, und es war wirklich 25 Cent pro Dose, also in den gebinden 01 bis 033, glaube ich, plus oder 03, Flaschen
bis
und Dosen.
Bis 3 Liter.
Genau, ja. Also bis 3 Liter, ja. Und dort gibt's jetzt Pfand drauf, also 25 Cent. Und da war er ganz verwundert, ich war auch ganz verwundert. Und dann habe ich mich da kurz einmal eingelesen. Also wie gesagt, seit 1.1.2025 gibt es Pfand in Österreich. Aber 2025 ist nur so ein Übergangsjahr. Das heißt, man kann noch Flaschen oder Dosen bekommen, wo kein Pfand drauf ist oder kein Pfandsymbol. Da muss man immer schauen. Und das Pfandsymbol, habe ich auch nicht gewusst, wie das ausschaut. Das ist eine schwarze Flasche, eine schwarze Dose mit so einem Pfeil, das im Kreis dreht und ein Eurozeichen. Also eigentlich ganz leicht zum Sehen. Kann man ganz leicht eigentlich ja herausfinden, dass da Pfand drauf ist. Ja, und man kann es in, ich glaube, 11.000 Akzeptanzstellen zurückgeben. Das heißt, es muss eigentlich fast jeder zurücknehmen oder sehr viele. Also die es verkaufen, die müssen es auch zurücknehmen. Und natürlich habe ich mir das gleich mal dann angeschaut, wie viele jetzt eigentlich schon im Umlauf sind. Also es sind 25 Millionen Gebinde, sind schon in Österreich im Umlauf und sogar 1 Million schon zurückgegeben worden. Also es dürfte ganz gut angenommen werden. Und natürlich habe ich gleich mal gerechnet, wie viel wäre das. Also 250.000 Euro sind eigentlich schon wieder zurückgegeben worden an die Leute, die es natürlich vorher gekauft haben oder mitgezahlt haben. Also es ist ja ein Durchlaufposten. Für die, also wenn jetzt Händler oder ja Unternehmer zuhören, fürchtet euch nicht, dass ihr Durchlaufposten am Ende des Tages kriegt ihr das wieder zurück, beziehungsweise wird das nicht in den Umsatz mit eingerechnet oder in die Bemessungsgrundlage. Also das ist einfach, ja, das Ziel ist ja, dass man einfach weniger Müll produziert, also in der Natur, was ja vollkommen in Ordnung ist, weil Matthias, du bist gern am Berg und ich auch. Und da sieht man leider auch immer wieder irgendeinen Müll rumliegen, oft Dosen oder Flaschen. Wenn das funktioniert, dass das weniger wird, wäre das natürlich schon super. Ja, und was halt ausgenommen sind so Tetra-Pack, also die Milchpacken, die braucht's nicht zurückgeben beim Spar. Das wird nicht funktionieren. Ja, also ganz interessant. Ich habe tatsächlich noch nichts zurückgegeben, weil ich auch noch gar nichts gekauft habe. Jetzt lustigerweise, ich trinke eigentlich fast immer nur Kaffee oder Wasser. Aber beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall drauf schauen und ob ich auch das Symbol sehe. Also bin wirklich gespannt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe gar noch nie geschaut auf die Dosen so genau, muss ich auch sagen. Hast du schon mal irgendwas zurückgegeben jetzt, Matthias?
Ich trinke eigentlich auch am liebsten das Wasser aus dem Bach, also aus dem Gebirgsbach. Nein, also ich trinke auch sehr, sehr wenig so aus Dosen oder aus Flaschen, sondern wirklich, ich bin ein großer Leitungswasser-Fan. Du kennst mich, wenn eine Zitrone noch daneben liegt, dann drücke ich mir die dann noch gerne aus und rein. Und von dem her noch nie damit in Berührung gekommen. Okay, vielleicht in Deutschland einmal. Aber da hat man auch die Möglichkeit, das einfach neben dem Mistkübel zu stellen, dass die Leute, die dann Pfand sammeln gehen, das einsammeln können und quasi das als kleine Spende haben. Apropos Spende, zum Thema Pfand. Ich habe gelesen, dass eine Supermarktkette in Österreich die Möglichkeit anbietet, den Betrag, die 25 Cent pro Gebinde, nicht auszuzahlen, sondern der örtlichen Feuerwehr zu spenden. Und da bin ich über einen Zeitungsartikel gestoßen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist wieder mal typisch Österreich. Typisch Österreich. Da stand drinnen, man kann jetzt den Pfand spenden, aber man kann es nur an die Feuerwehr spenden, an die Lokale. Ich habe keine Auswahl. Ich kann es jetzt nicht meinen Wunschverein zukommen lassen. Wo ich mir auch denke, hey, seid doch mal froh, dass ein Supermarkt der Initiative ergreift und so diesen kleinen Betrag an die örtliche Feuerwehr weitergibt, die im Brandfall oder im Notfall für diesen Supermarkt da ist, anstatt sich darüber aufzuregen. Ja, warum ist dieser Verein nicht dabei? Warum ist dieser Verein nicht dabei? Und warum ist dieser Verein nicht dabei? Die machen ja auch tolle Sachen. Jeden steht doch frei zu, wo er wie viel Geld hinspenden kann. Und ich finde das eigentlich eine super Geste vom Supermarkt und vor allem auch zwecks Usability. Viel einfacher, wenn du quasi einmal auswählst Pfand, ja, Bon ausdrucken oder spenden, wenn du auf Spenden klickst und es geht dann direkt weiter. Weil wenn du jetzt noch die Auswahl hättest, mehrere Anbieter und vielleicht noch sortieren nach Kategorien etc., da produzierst du ja unnötig Stau auch vor solchen Maschinen und das ist dann wieder nicht Sinn der Sache. Von dem her, ja, habe ich diesen Artikel gelesen und habe nur wieder ein bisschen Kopfschütteln müssen, auch wenn man sich dann die Kommentare darunter durchliest, haben wir keine anderen Probleme. Und auch unsere Nachbarn haben das mitbekommen, dass wir jetzt Pfand haben. Philipp, hast du schon mal was vom Tanktourismus gehört? Erste Frage an dich.
Absolut nicht.
Okay, Tanktourismus, bei uns also, ist der Sprit günstiger als in Deutschland.
Ja, von Ungarn habe ich's. Ja. Mhm.
Genau, richtig. In Ungarn ähnliches oder auch die Italiener in Osttirol kommen quasi die Südtiroler zu uns tanken und fahren dann wieder weg, zurück nach Italien. Und ähnliches gibt's auch in Deutschland. Also die Deutschen kommen zu uns nach Salzburg tanken und umgekehrt, also und nicht umgekehrt. Und jetzt bekommt der Tanktourismus, wird ergänzt durch den Pfandtourismus. Denn der Pfand ist bei uns höher als in Deutschland. In Deutschland, glaube ich, kriegt man so 8-9 Cent pro Gebinde und auch vor allem bei den Bierkisten merkt man das deutlich. So eine Kiste mit 20 Flaschen bringt 3,90 Euro mehr. Jetzt habe ich mir das mal angeschaut. Das ist ganz interessant. Also ich habe jetzt I did the math, wie man so schön sagt. Eine deutsche Person verbraucht im Jahr 89 Liter Bier. Eine Bierflasche misst eben 0,5 Liter in der Regel. Wir gehen also davon aus, dass in einer Bierkiste 20 Flaschen drinnen sind und man pro Flasche 20 Cent bekommt und pro Kiste 3 Euro Pfand. So. Das bedeutet, dass bei diesem Verbrauch 178 Flaschen pro Jahr anfallen und pro Person. Das heißt, wir reden über einen Betrag aufs Jahr gesehen von 35,60 Euro pro Person. Das sind dann am Ende des Tages knapp 9 Kisten Bier. Und wenn ich das alles zusammenrechne, komme ich, ja, circa Daumen mal Pi auf 60 Euro, die ich da pro Jahr an Pfand mehr in Österreich bekomme als in Deutschland. So. Und jetzt kommen quasi Menschen aus Deutschland und bringen das Gebinde bei uns in Österreich zurück. Das ist tatsächlich ein echtes Problem. Also ein Problem für die Brauereien in Deutschland, weil denen fehlen dann natürlich die Flaschen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, lohnt sich denn das überhaupt, knapp 60 Euro im Jahr zurückzubekommen? Oder für wen lohnt es sich? Naja, ich habe mal angeschaut, in Salzburg, da gibt es ein paar grenznahe Dörfer, zum Beispiel Traunstein. Jetzt ist halt das Ding nur so, wenn du jetzt zwischen Traunstein und Salzburg hin und her fährst, hast du noch eine Strecke von 90 Kilometern. Wenn jetzt ein Auto 7 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht und der Sprit 1,60 kostet, brauchst du für diese Strecke hin und retour knapp 10 Euro an Spritkosten. Das heißt, du kannst jetzt nicht so oft hin und her fahren, bis du quasi diese Differenz, die du durch einen höheren Pfand zurückbekommen hast, wieder, dass du da halt wirklich effektiven Plus hast. Also das zahlt sich dann halt wirklich nur für die Leute aus, die wirklich komplett an der Grenze in Salzburg leben, dass sie halt nicht mehr die Sachen bei sich in Deutschland zurückgeben, sondern in Österreich. Weil der Pfandautomat kann natürlich nicht unterscheiden, ist diese Flasche in Österreich gekauft worden oder in Deutschland. Genau, das fand ich auch noch so eine interessante News, die über die letzte Woche.
Voll, weil diese Pfand-Sammler-Geschichte in Deutschland, die ist ja doch sehr, man sieht immer wieder so traurige Bilder von meistens älteren Menschen oder die auf der Straße leben, die dann Pfand sammeln gehen, was für uns ja absolut undenkbar war irgendwie. Und so wie du sagst, das kommt das vielleicht auch teilweise zu uns. Also, dass die da wirklich herfahren extra, damit sie einfach ein paar mehr Cent bekommen. Das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, das ist ein wirklicher Wahnsinn.
Ich meine nicht die Leute, die Pfand sammeln, sondern die Leute, die quasi so wie du und ich, dass wir halt sagen, okay, anstatt dass ich es jetzt da bei mir beim Bilder oder beim Hofer zurückbringe, fahre ich quasi da über die Grenze 10 Kilometer. Das habe ich gemeint. Weil dass die Leute Pfandflaschen sammeln werden, das wird sich wahrscheinlich auch bei uns durchsetzen, das wird auch bei uns wahrscheinlich kommen. Und das sind wahrscheinlich vor allem auch dann die Leute, die ihr Leben lang sehr, sehr hart gearbeitet haben und jetzt zu wenig Geld haben in der Pension. Nehme ich jetzt einmal stark an. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Und ja, jetzt ist natürlich die Überleitung sehr schwer auf das nächste Thema. Machen wir so einen richtig harten Cut, okay? Pfandflaschen und Zeitungsartikel abgehakt. Philipp, was kommt jetzt?
Ja, was wollen wir uns jetzt anschauen? Die Top-Aktien der Österreicher haben wir es aufgeschrieben. Also ich bin da wirklich gespannt, was du da rausgesucht hast, weil du hast da auch nochmal einen Artikel rausgesucht. Wie schaut's da aus in Österreich? Wissen wir da was?
Genau, da sind jetzt in kurzer Zeit wieder mal zwei interessante Artikel veröffentlicht worden. Zwei Online-Broker haben quasi ihre Bücher ein bisschen geöffnet, zumindest was die Depots ihrer Kunden angeht. Und ich war, muss ich sagen, ja, mäßig begeistert. Denn wenn wir jetzt anschauen, Top 10, was gehandelt wurde, Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Rheinmetall, BYD, Alphabet, AMD, PayPal. Wo ist GameStop? Wo sind die Penny Stocks? Wo sind die Goldminen? Wo sind all diese Aktien, diese bösen Spekulationen, die Jugend heutzutage handelt? Davon ist nichts zu lesen. Also auch der zweite Artikel im Standard, ja. Da steht, die Leute investieren noch mehr in Aktien als in ETFs, also 55% des Gesamtvolumens von den Depots ist in Aktien, ETFs mit 40% klar dahinter, ja. Aber wenn ich dann anschaue, welche ETFs, in welche ETFs wird investiert, Naja, im Jänner die klare Nummer 1, Vanguard, FTSE, All World, UCITS ETF. Dahinter iShares Core MSCI World ETF sowie Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. Das sind alles Produkte, die extrem breit gestreut sind, die extrem kostengünstig sind und haben absolut nichts mit Spekulation zu tun. Und ich habe mir schon gedacht, da geht mehr, weil immer dieses Bashing gegen so Neo-Broker, gegen Broker mit, ja, das ist quasi eine Spielwiese für Spekulanten. Das zeigt sich weder in dem einen Artikel noch in dem anderen Artikel. Beide von zwei verschiedenen Brokern, die Untersuchungen. Und von dem her frage ich mich, GameStop Covadis, ja? Mann, ja, ich weiß nicht, wie ging es dir? Was ist denn deine Aktie, die du zuletzt gekauft hast?
Meine Aktie, die ich zuletzt gekauft habe, Coca-Cola, weil die läuft eigentlich seit jeher immer wieder im Depot und habe ich immer im Depot. Das ist halt einfach, weil ich immer wieder nachkaufe, also auch ein Big Player. Und ich finde das echt spannend, was du gesagt hast, weil es scheint ein bisschen Früchte zu tragen, was wir da tagtäglich leisten und machen und viele andere auch. Und natürlich auch die Neo-Broker, die halt einfach den Zugang erleichtert haben in den letzten Jahren, genauso wie die ETF-Anbieter. Das Doppel, wo es weitergeht, was du sagst, es ist kein Penny-Stock in den Top 10, es ist kein spekulatives Produkt, wo du sagst, das ist wirklich nur auf Gewinn-Verlust ausgelegt, dass man wirklich tradet oder irgendwas, sondern es ist wirklich einfach eine langfristige Geschichte und nicht absolut gut gestreut, also es ist faszinierend, wirklich.
Wenn wir uns so die Depotübersicht anschauen, 55% der Depots im Schnitt haben Einzelaktien oder 55% eines durchschnittlichen Depots in Einzelaktien veranlagt, 40% in ETFs. Wie schaut es bei dir privat aus?
Bei mir privat, ich habe teilweise mittlerweile so gut 30% Bitcoin, lustigerweise, weil der halt so extrem gestiegen ist und ich bin da schon sehr lang investiert. Aber sonst habe ich meine Aufteilung, wenn ich es jetzt runterbreche, wenn man den Bitcoin jetzt wegrechnet, wäre man so wahrscheinlich bei 20% Aktien und der Rest ist eigentlich ETFs und Fonds, also ein Fonds sozusagen. Genau. Wie schaut es bei dir aus? Aktien?
Das heißt, ja, du hast 20% Aktien, 30% Bitcoin und dann ETFs die Hälfte.
Genau, so ungefähr. Na, wie gesagt, wenn ich den Bitcoin ausklammere, also, dann sind wir auf dem Wert ungefähr. Ja.
Weil die Position
also aufgeteilt schon so zwischen groß ist. Aktien und ETFs. Genau.
Okay. Das heißt, die direkte Frage, bist du jetzt schon Bitcoin-Millionär?
Ja, das so lang bin ich noch nicht dabei, aber es ist, okay. man es ist schon ein schöner Betrag, wo man sagen kann, dass, ja, das ist mit der Zeit gewachsen. Und das war das Wichtige daran. Ich habe es sehr lang, ohne dass ich jetzt irgendwie Kryptos oder sowas in den Himmel loben möchte, aber ich habe schon sehr lang einen Bitcoin-Sparplan laufen, der einfach Monat für Monat für 100 Euro kauft, seit einigen Jahren und ab und zu kaufe ich auch so ein bisschen nach. Aber das merkt man einfach gar nicht. Deswegen finde ich das Thema Automatisierung ist ganz wichtig, weil da merkt man teilweise gar nicht mehr, dass das Geld reinfließt. Und das kann man mit den Sparplänen genauso machen. Da muss man wirklich sagen, haben die Broker in den letzten Jahren wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist so leicht wie heute, kann man eigentlich nicht mit Investieren starten. Also mir wäre es nicht bekannt, dass es früher leichter war. Oder Matthias, was sagst du dazu?
Also früher war es ein bisschen schwerer. Mich interessiert es noch brennend, um quasi so ein bisschen den Podcast wieder in Richtung seriöse Anlage abseits dieser gefährlichen Spekulationsobjekte wie Bitcoin oder Kryptowährungen zu treiben. Wie hoch war denn deine Sparrate dann in Aktien oder in ETFs monatlich? Wenn du sagst, 100 Euro investierst du in einen Bitcoin-Sparplan und dieses Kleingeld fällt dir quasi gar nicht mehr auf, dass das fehlt. Welche Unsummen investierst du dann in ETFs?
Das ist eine gute Frage, aber grundsätzlich, ich sage einmal, mindestens, ja, also im Monat sind es eigentlich im Normalfall so zwischen 500.000, also 500 oder 1.000 oder sogar mehr. 500.000 wäre viel. 500
nur oder keine 1.000, falsche also Bescheidenheit.
Der Standard-Sparplan läuft einmal mit, ich glaube, 600 Euro, 500 oder 600 Euro im Monat durch und alles, was noch dazu kommt, und es kommt jedes Monat mehr dazu, wo mehr überbleibt, somit ist jetzt einmal so im Durchschnitt so ungefähr 1.000.
Okay, also ja. 10% quasi kommt genau in deinen Bitcoin-Sparplan. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich, also bis auf diese riesige Bitcoin-Reserve, die ich nicht habe. Ich habe mir das Ziel gesetzt, aktuell nur noch in breit gestreute ETFs zu investieren und eigentlich kaum noch in Aktien. Also der Großteil oder 90% meiner monatlichen Sparsumme kommt in einen ETF, in einen Fonds. Und damit fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Ich habe jetzt nur ein Problem, dass eben der Aktienanteil in meinem Depot blöderweise immer mehr wird, weil halt die Aktien, die da drinnen sind, in den letzten Monaten sehr, sehr gut performt haben. Und ich war kurz einmal jetzt drüber, dass mein ETF-Anteil im Depot höher war als der Aktienanteil. Blöderweise entwickeln sich die Märkte gerade stark nach oben und ist es jetzt gerade wieder umgekehrt. Also jetzt ist wieder der Aktienanteil höher als der ETF-Anteil.
Aber und ich welche Aktien Bestes. Hast du da, die das so gut performen? Das ist ja Wahnsinn, oder dann?
Ja, es sind blöderweise ein paar chinesische Aktien, die das vor allen vorantreiben. Also BYD zum Beispiel habe ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Xiaomi auch sehr, sehr gut performt seit Jahresstart eigentlich. Also ein Wahnsinn, was da an Performance geliefert wurde. Und bei BYD merkt man es halt, weil also die Position ist da jenseits von gut und böse mittlerweile. Aber ich kann, also ich mache da eigentlich nicht mehr, also ich spare halt einfach weiter meinen ETF und hoffe, dass sich das bald wieder auf andere Levels runterdrückt, ganz natürlich. Wenn nicht, habe ich auch kein Problem damit, also ich sehe das jetzt nicht so als großes Klumpenrisiko, weil ich gehe immer davon aus, also ich gehe immer vom Wert aus, den ich investiert habe in die Aktie. Ob das jetzt durch Kurssteigerungen mehr geworden ist oder weniger, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also das davon kann ich mir nichts kaufen. Für mich ist die Aktie im Prinzip so viel wert wie Dividende, die zurückkommt. Oder ich betrachte eben das Initialinvestment und vergleiche dann anhand des Initialinvestments die Depotstreuung. Von dem her schlafe ich sehr, sehr entspannt, auch wenn die Position größer wird. Weil was soll passieren, wenn das Geld weg ist, ist es weg, es ist nur Geld. Und beim ETF, der sehr breit gestreut ist, der sehr risikobewusst, also der ein deutlich geringeres Risiko hat als jetzt so eine chinesische Einzelaktie. Auch da habe ich, da schlafe ich wirklich sehr, sehr gut mit dem Investment. Ja.
Und weil du gesagt hast, das Schlagwort Geld ist nur Geld, das möchte ich auch nochmal kurz aufgreifen, weil so ist es. Also man findet immer eine Lösung, dass man da irgendwie rauskommt. Auch wenn man jetzt wieder auf das Thema Betrug zurückgeht oder Cybercrime. Es ist am Ende des Tages nur Geld. Ich weiß, das ist oft wirklich scheiße, sorry, dass ich es so sage, aber es ist oft wirklich scheiße, wenn man da wirklich reinfällt. Aber am Ende des Tages kommt man da irgendwie raus. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber muss sich nicht irgendwie, ja, also etwas Schlimmeres passieren, sondern es ist trotzdem am Ende des Tages Geld und das kriegt man irgendwie wieder rein. Also das Leben ist auf jeden Fall nicht zerstört, wenn man Cyberbetrug zum Opfer fällt. Und es ist auch nicht, man muss die Scham nicht haben, das passiert jedem oder vielen. Ich habe da noch rausgesucht letztens, ein Viertel der Deutschen sind schon Opfer von Cybercrime geworden. Und wenn man sich anschaut, wie viele Leute das wirklich anzeigen, also die Dunkelziffer ist wirklich enorm und sehr hoch. Somit wird wahrscheinlich nicht nur ein Viertel, sondern vielleicht sogar die Hälfte schon einmal Opfer worden sein. Somit, es passiert sehr schnell und am Ende des Tages ist es in den meisten Fällen Gott sei Dank nur Geld. Also wie gesagt, da kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Und ich wollte jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber grundsätzlich deine Aussage wollte ich noch ein bisschen aufgreifen.
Passt super zum nächsten Thema, ja. Nein, es passt super zum nächsten Thema, weil es ist kürzlich im Februar eine interessante Studie wieder veröffentlicht worden von der Vienna Insurance Group in Zusammenarbeit beziehungsweise im Auftrag von der Vienna Insurance Group hat der Gallup International eine Studie zur Risikokompetenz durchgeführt und da sind wir eben genau wieder beim Thema. Man hat sich quasi angeschaut, die Altersgruppen 10 bis 29, Stichprobengröße war 9000 Personen, darunter 2081 eben zwischen 18 bis 29 in 9 verschiedenen Ländern, in denen die VIG als Konzern tätig ist, also Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, die Tschechische Republik und Ungarn. Und der Erhebungszeitraum war Juni bis Juli 2023. Und die untersuchten Risikobereiche sind Risikobereiche, die im alltäglichen Leben für die allermeisten Fälle von Relevanz sind. Also das hat man sich angeschaut, Gesundheitsrisiken, Risiko der Verlust der Arbeitskraft bzw. der Fähigkeit, den eigenen Beruf auszuüben, Risiken im Wohnbereich, Haftungsrisiko bei selbstverschuldeten Unfällen oder auch, und so wie du angesprochen hast, Risiken von Internetbetrug. Und da Folie 2 gleich einmal, wir verlinken die Studie sehr, sehr gerne in den Shownotes, Gefahren im Umgang mit Bedrohungen. Wir sehen auf der einen Seite eine hohe Risikobereitschaft bei der bei jüngeren Menschen, also 18 bis 29, und eine abnehmende Risikobereitschaft, umso älter man wird. Da wurde auch dann das finanzielle Wissen abgefragt und das Ergebnis ist eigentlich extrem erschreckend, wenn man es so betrachtet. 80% der 18- bis 29-Jährigen geben an, ein niedrig bis mittelmäßiges Finanzwissen zu haben. Bei der anderen Gruppe von den 30, das ist eine größere Gruppe, 30 bis 65-Jährigen, da geben 70% an, niedrig bis mittelmäßiges Finanzwissen zu haben. Das heißt, immer nur ein sehr kleiner Teil der gesamten, also ein sehr kleiner Teil gibt an, wirklich ein gutes, solides Finanzwissen zu haben. Und das ist doch erschreckend, oder?
Ja, absolut. Also und so wie du sagst, bei dem Finanzwissen heißt ja nicht, dass das Investieren Wissen ist oder irgendwas, wo man wirklich, also wirklich Profi-Wissen hat, sondern da geht es ja auch teilweise ums Thema Inflation, ums Thema Geld und so weiter. Also da sind ja die Basics auch dabei. Und viele sagen halt, ja, Finanzwissen fehlt mir da und das ist schon erschreckend, weil das brauchen wir tagtäglich, weil wir haben ja jeden Tag mit dem Thema Geld zu tun. Also ich bin der Meinung, dass das einmal auf jeden Fall umgekehrt sein sollte.
Genau, da geht es auch darum, wie erkenne ich vielleicht Finanzbetrug? Und da, Philipp, muss ich dir eine witzige oder nicht so witzige Geschichte aus dem Wirtshaus erzählen. Bist du bereit? Schnitzel und ja. Finanzbildung. Sehr gerne. Ich habe mich jetzt kürzlich mit einem guten Freund getroffen. Wir waren essen und neben uns hat sich eine größere Gruppe an Handwerkern hingesetzt, quasi gerade von der Arbeit gekommen, augenscheinlich, also alle noch wirklich noch mit dem Arbeitsoverall, wo halt dann so der Name steht, das Firmenlogo, wie man es halt kennt. Dürften, ich glaube, dem Dialekt zufolge Steirer gewesen sein, die anscheinend da in Wien irgendwo auf Montage sind. Sehr sympathische Leute, weißt du, so wie Steirer sind, kommen rein, grüßen. Ist halt in Wien in der Regel nicht so, aber da im Süden von Wien, wo ich bin, macht man das tatsächlich auch noch so. Und das heißt, war halt gleich einmal eine gute Stimmung, wo es reinkommen sind. Und wir sitzen so quasi direkt daneben. Also da war ein halber Meter Unterschied zwischen den Leuten. Und ich habe halt so mitbekommen mit einem Ohr, dass plötzlich einer erzählt hat, dass er quasi jetzt so eine App runtergeladen hat, dass er da jetzt 320 Euro in so etwas rein investiert hat, hat quasi das Wort investieren in den Mund genommen. Und dann kam sofort die Rechtfertigung ein bisschen. Ja, ich sehe das als Spielgeld. So ein bisschen, ich gehe den Schritt zurück, ich verteidige mich, weil ich weiß ja nicht, was ich tue. Für mich ist das Spielgeld. Das Geld kann komplett weg sein. Und das zeigt halt auch wieder also mangelnde finanzielle Bildung am Ende des Tages. Weil das ist doch genau die falsche Herangehensweise. Vor allem, wenn ich mein Geld so hart erarbeite, dann ist es doch mein größtes Ziel, dass ich das Geld langfristig vermehre, Vermögen aufbaue und das Geld doch nicht als Spekulationsobjekt sehe. Das wäre mir doch viel, viel zu schade um das Geld. Wie siehst du das?
Ja, und am Ende des Tages ist es ja komplett egal, ob es jetzt 100 sind, 300 oder 1000, es ist weg, ne? Und das tut auch weh, also komplett egal, wie viel das ist. Und also es macht ja, ich verstehe den Gedanken nicht ganz dahinter, weil jetzt in der Hoffnung, dass ich da das vermehre, schreibe ich es aber vorher schon einmal ab, investiere das in irgendwas, was ich gar nicht verstehe, was ich gar nicht weiß, was das ist. Vielleicht ist es sogar Betrug, ne? Wahrscheinlich, weiß nicht, was in dem Fall, da fehlt mir ein bisschen Kontext noch, aber ja, dann ist es weg, super. Und beim nächsten Mal machst du es vielleicht wieder. Oder ja, und am Ende des Tages wird nicht mehr. Oder eben nicht mehr, genau. Du bist abgeschreckt vielleicht vom Thema Börse, weil du glaubst, das war vielleicht Kapitalmarkt, das war vielleicht eine Aktie oder irgendein Investment. Am Ende des Tages war es vielleicht doch nicht, weil es gar nicht echt war. Also das kann man dann gar nicht wissen, was da jetzt wirklich, wo der es investiert hat. Und dann passiert das Desaster, dass alles weg ist und dann sagt er, ja, okay, das ist eh Casino, Kapitalmarkt, da gehe ich gar nicht mehr hin, das interessiert mich gar nicht mehr. Und dann den zurückzubringen zu dem Thema, ist schwierig. Auch vielleicht die nächsten Generationen, weil dann sagt er vielleicht seinen Kindern weiter, ja, ich habe da mal investiert und habe alles verloren, das kannst du alles vergessen. Und so ist da wieder ein bisschen ein Rattenschwanz, der sich da durchzieht. Und das ist genau der falsche Weg, weil wenn der wissen würde, vielleicht, dass er nicht 300 Euro irgendwo in eine App investiert, mit dem Hoffen, dass es mehr wird, sondern eher, so wie du sagst, den langfristigen Ansatz wählt und einfach die 300 Euro oder von mir so 100 Euro pro Monat investiert und einfach schaut, was passiert in einer und sich von vornherein sagt, okay, das ist jetzt eine langfristige Geschichte, dann schaut es so auch wieder anders aus, weil dann kommt irgendwann der Alltag rein, das fällt gerade einmal so auf, dass man da vielleicht was laufen hat, und da schaut man irgendwann rein und sieht, okay, ah, super, es funktioniert, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus, ich habe mitverdient an der Weltwirtschaft, und ja, aber das ist, so du sagst, das ist das fehlende Finanzwissen, und wie wir schon vorher gesagt haben, 80% sagt wenig bis mittelmäßiges Finanzwissen. Und das ist halt, das ist der gravierende Punkt, ne? Weil am Ende des Tages kommt es auf das raus, dass man zu wenig weiß und dann muss man halt alles glauben vielleicht, ne?
Ja, und vor allem, ich denke mir halt auch, 320 Euro. Süß. Ja. Kann man einmal machen. Wenn es weg ist, ist weg. Absolut richtig. Aber wie stark müsste denn die Performance sein, dass aus dieser Summe ein Betrag wird, wo ich sage, boah, das hat jetzt mein Leben verändert, das war dieses Risiko wert. Selbst wenn diese 320 Euro um 1.000% steigen, sind wir bei einem Betrag von 3.200 Euro. Als Handwerker in einer Branche, in der man, oder wo man jetzt gerade wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen kann, wenn man gut ist, hat man diese 3.200 Euro vielleicht mit ein paar Monaten Arbeit dann schon viel leichter zur Seite gespart, ohne dieses große Risiko einzugehen. Und sage, okay, ich kann mal da jetzt 320 Euro da kann ich darauf verzichten, weil der habe ich ja fair spekuliert. Und das ist so dieser Gedanke, der mich viel mehr getriggert hat. Dieses, hey, dieses vom Mindset her. Du steckst jetzt quasi 300 Euro wo rein, hast quasi keine Ahnung, in was du eigentlich investierst oder ob du überhaupt investierst oder ob das wieder nur irgendeine Scammy-App war. Ich habe da jetzt, wie gesagt, ich habe es nur mit einem Ort zugehört, ich habe mich auch mit dem Freund von mir unterhalten, habe es dann nicht mehr so viel mitbekommen, aber diese typischen Anzeichen oder diese typischen Wortfetzen, so, hab da mal was rein investiert, wenn es weg ist, ist weg. Das kommt ja nicht von irgendwo. Und ja, ist so wie die Studie von der WG zeigt, Finanzkompetenz, großes Manko noch, egal wo man hinschaut. Und auch wenn man jetzt dann weiterschaut ein bisschen, auf der Folie 6 von dieser PowerPoint. Beim Verlust der Erwerbsfähigkeit hilft der Staat. Ja, auch da wirkt es so, als würden die Leute glauben, dass sie beim Staat eine Vollkaskopension für alles Mögliche abgeschlossen haben. Das ist im Prinzip das Gleiche wie bei der Pension. Der Staat wird sich doch schon um mein Alter kümmern oder um meine finanzielle Zukunft im Alter. Das sind halt diese Fehlwahrnehmungen, die in der breiten Gesellschaft leider offensichtlich dieser Studie zufolge immer noch existieren, wo eben die VIG Aufklärungsarbeit leistet und weshalb ich auch froh bin, dass wir jetzt kurz einmal diese Studie da thematisieren, um eben so ein bisschen wachzurütteln. Berufsunfähigkeit, ein wichtiges Thema, sich einmal da auseinanderzusetzen, denn es wird eben nicht alles übernommen. Man hat keine Vollkaskoversicherung beim Staat. Gewisse Risiken muss man selbst versichern, zusätzlich zu staatlichen Leistungen. Viele gehen ja davon aus, wir zahlen hohe Sozialversicherungsbeiträge, dass damit alles abgedeckt ist, aber dem ist bei weitem nicht so.
Und das ist ein gravierendes Problem, weil, so wie du sagst, viele wissen es gar nicht, wenn du sagst, Du wirst vielleicht berufsunfähig wegen einem Unfall, wegen irgendwas, was vielleicht kein Arbeitsunfall ist, dann musst du vielleicht in Frühpension gehen und dann hast du noch weniger Einnahmen oder noch weniger, was du vom Staat bekommst. Also ich persönlich, ich würde mich nicht auf den Staat verlassen. Vielleicht war es früher einmal besser, wenn es noch mehr gegeben hat, aber glaube ich auch nicht, weil da hat es nämlich keine wirkliche Versicherung oder da hat es weniger Sozialleistungen gegeben wie heute, was mir bekannt ist. Ja, also ich würde mich drauf verlassen, ich würde mich drum kümmern, dass man auf jeden Fall sich, ja, so weit absichert, dass sollte der Fall eintreten, was natürlich keiner will und keiner wünscht und jeder hofft, dass nicht passiert, dass man wenigstens abgesichert ist und nicht dann durch die Finger schaut, weil man arbeitet trotzdem wahrscheinlich jahrelang, jahrzehntelang fleißig und dann auf einmal so abruptes Ende vielleicht, das darf oder soll nicht sein. Das wäre nicht ganz fair uns gegenüber oder dir selbst gegenüber, finde ich. Und da sollte man sich halt früh genug drum kümmern. Also das ist mein Zugang, gell?
Genau, und jetzt die Frage an dich. Wenn ich jetzt auf die Seite 8 schaue, mangelndes Wissen über die Begrenzung von Schadensfolgen. Warum übernimmt man nicht, um mögliche finanzielle von Risiken zu begrenzen? Einige geben an, ja, das kostet Geld und mir ist das zu teuer. Man kann dagegen sowieso nichts tun. Ich war mir dessen nicht bewusst, dass eine solche Situation eintreten könnte. Ich beschäftige mich prinzipiell nur dann mit Problemen, wenn sie auftreten. Das ist meine favorite Aussage. Ich kenne mich zu wenig aus, ist mir zu kompliziert. Kurze Frage an dich, Philipp, hast du private Unfallversicherung? Weil auch das ist so ein Thema, wo ich mir denke, ich kenne mich nicht aus oder es ist zu teuer oder ich glaube vielleicht auch, dass ich schon ausreichend geschützt bin. Du bist ja auf dem Berg. Hast du private Unfallversicherung?
Ja, ich habe eine private Unfallversicherung und das habe ich aber schon sehr lange und jetzt nicht nur wegen am Berg, sondern das war, ich weiß nicht, die habe ich schon wirklich sehr, sehr lange und Gott sei Dank habe ich die, weil ich die vor fast anderthalb Jahren habe ich es gebraucht. Ich habe nämlich einen Fahrradsturz gehabt im August 2023, ja.
Nein, wie passiert denn sowas?
Ja, das passiert leider, wenn man ein bisschen unachtsam ist und ein bisschen zu gut meint und die Autos vorbeifahren lässt, weil man doch um 15 km/h langsamer fährt, so ungefähr. Ich bin eh gut 35 gefahren oder 30, mit dem Rennrad nämlich. Ja, und bin dann leider in eine Schiene gekommen beim Spurwechseln und dann ist einmal, wie man so schön sagt, Kopf-Arsch gegangen. Und dabei hat dort mein Knöchel sozusagen dann nachgeben. Und dann habe ich erstmalig in meinem Leben mit 30 Jahren, also ich habe 30 Jahre werden müssen, dass ich mir den Fuß breche. Und dann bin ich mal ins Krankenhaus gekommen und Gott sei Dank habe ich Unfallversicherung gehabt, weil so habe ich alle Nachbehandlungen übernommen bekommen, also Physio bis zu einem gewissen, also mehrere tausend Euro, was ich dann da nicht bezahlen muss, habe eine Knochenpauschale sogar bekommen für einen Bruch und habe alles machen können, um wieder fit zu werden sozusagen, also Reha und so weiter und so fort und das wird alles von der Versicherung übernommen und das ist genau in so einem Fall, wenn man es dann braucht, extrem wichtig und ich weiß gar nicht, wie viel ich zahle im Monat, aber ich glaube, wenn es viel ist, sind es 20 Euro oder 30 vielleicht und hat mir aber einige tausend Euro jetzt an Kosten erspart. Und ich bin wieder fit. Also das war extrem wichtig und Gott sei Dank habe ich es gehabt. Und es ist ja nicht nur das dabei, jetzt Knochenbruch, sondern auch, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Skifahren, das ist ein gutes Thema, nämlich jetzt gerade wieder, wenn ich beim Skifahren fliege oder stürze und mir da was tue, der Hubschrauber kostet ein Vermögen. Pro Minute zahlst du da ein paar hundert Euro, also da kannst du schon mal eine Rechnung von ein paar tausend Euro, 4 oder 5 oder 10.000 Euro reinflattern.
10, 12,
oder noch mehr, ja. Stimmt, ich habe die Inflation nicht mitberechnet, damals war es nur 6.000, glaube ich. und ja, das wird dann wirklich teuer, das übernimmt auch die Unfallversicherung, also ganz, ganz wichtig, weil auch da springt der Staat nicht ein, weil das ist meistens Freizeit oder die meisten Unfälle passieren in der Freizeit und da muss man sich selbst drum kümmern und wenn man es selber nicht zahlen möchte oder vielleicht auch nicht kann, dann sollte man sich vielleicht früh genug drum kümmern, dass man wirklich schaut, dass man unfallmäßig abgesichert ist. Hast du auch eine?
Ich habe auch eine private Unfall, ja. Ich war früher der Meinung, dass ich ja eh eine Alpenvereinsmitgliedskarte und ÖMTC-Mitglied bin und deswegen vielleicht schon gut genug abgesichert bin, aber dem war nicht so. Denn tatsächlich beinhalten solche Absicherungen von diversen Vereinen oder Kreditkarten in der Regel dann nur die Bergekosten oder die Rückholkosten, wenn einmal was ist im Ausland, aber zahlen zum Beispiel keine monatliche Rente, wenn man jetzt dann wirklich durch einen Unfall zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann. Und da kommt dann eben diese private Unfallversicherung ins Spiel, die dann eben sehr wohl monatliche Rente zahlt. Und deswegen.
Das habe ich tatsächlich noch vergessen, dass wenn Schäden bleiben sollten, also in meinem Fall Gott sei Dank nicht, dass alles wieder verheilt und ich bin wieder gleich wie vorher. Ich fühle mich wie ein Cyborg, weil ich habe nämlich eine Platte jetzt drinnen, eine Titanplatte. aber grundsätzlich, wenn da was zurückbleiben würde, also wenn ich jetzt zum Beispiel humpeln würde oder nicht mehr so gehen könnte wie vorher, dann bekommt man auch sogar prozentuell, also da gibt es eine Versicherungssumme, bei mir sind es glaube ich 500.000 oder gesamt, also 100% wirklich und da bekommst du eine gewisse Summe, wenn du eben Folgeschäden hast Und mit dem kann man dann auch schon vielleicht eine gewisse Zeit auskommen. Aber es ist auf jeden Fall, und das ist halt einfach wichtig, dass man da dann das Geld zur Absicherung hat, weil das wird man dann vielleicht brauchen für weitere Sachen. Und man kann sich vielleicht ein bisschen rausnehmen, kann sich andere vielleicht umschulen, wenn man vorher vielleicht am Bau war, dann wird das vielleicht nicht mehr so gehen, dann kann man vielleicht umschulen, sich in ein Büro oder in einen anderen Job, wo man nicht mehr körperlich so anstrengend arbeiten muss. Und das geht halt leichter, wenn man einen gewissen Polster im Hintergrund hat. Wenn man es vorher vielleicht noch nicht drum gekümmert hat, dann halt durch die Unfallversicherung vielleicht.
Ich möchte jetzt noch mal kurz kommen auf das Thema mit dem Rennrad. Vielleicht hören uns ja auch einige Autofahrer zu, die hin und wieder hinter Rennradfahrern fahren und sich dann aufregen. Es hat seine Gründe, warum wir in der Mitte der Straßenbahnschienen fahren. Es hat seine Gründe, warum wir etwas Abstand von parkenden Autos haben. Und es hat auch seine Gründe, warum wir auf einer Landes- oder Bundesstraße fahren und nicht auf Radwegen. Also da bitte achtet auf die 2 Meter Sicherheitsabstand beim Überholen. Es ist als Rennradfahrer, wenn man quasi ein Jersey anhat, das mehrere Millimeter dünn ist, nicht das schönste Gefühl, wenn man mit wenigen Zentimeter Abstand überholt wird. Spreche da natürlich aus persönlicher Erfahrung. Und jeder Autofahrer hat die 2-3 Sekunden Zeit, die es dauert, mal abzuwarten, dass auf der anderen Seite kein Auto kommt und dann wirklich mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand zu überholen. Das wäre so eine perfekte Werbe. Da könnte es eines so, das Kuratorium für Verkehrssicherheit könnte jetzt diesen Podcast sponsern und das wäre jetzt der perfekte Einblender für eine Werbung. Was findest du?
Ja, voll. Weil wir reden dann nämlich von unserer eigenen Erfahrung. Ich habe Schmerzen erfahren. Du hast es auch schon mehrmals erfahren. Also, ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja.
Geil ist nur, wenn ich ein riesiger LKW überholt. Das ist wirklich geil, weil die LKW-Fahrer, die überholen in der Regel mit ausreichend Abstand, aber da die haben dann so mit. Einen Zug. Ja, absolut, richtig geil. Und ich freue mich auch schon jetzt auf Mallorca. Ich fliege jetzt bald nach Mallorca zum Radfahren. Und auf Mallorca sind die Autofahrer tatsächlich alle deutlich engagierter als die österreichischen Autofahrer. Ja, ja. Genau, ja, die überholen alle mit einem Abstand, das glaubst du nicht. Die fahren... Egal, ob du auf dem Radweg bist, der direkt neben der Straße ist, oder ob du auf der Straße fährst, die fahren 2-3 Meter von dir vorbei. Wunderschön. Aber wir streifen vom Thema ab. Wir sind nämlich schon mit der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Habe jetzt noch 1-2 Sachen auf der Agenda. Und zwar steht da auf der Seite 10, Staat stärker in die Pflicht nehmen, Beratungswunsch hoch. Die Studie hat ergeben, dass der Wunsch der Leute ist, dass der Staat mehr geben soll und gleichzeitig soll es ein Mehr an Beratung geben, um über diverse Risiken zu informieren. Und ja, der Wunsch nach einer helfenden Hand vom Staat, ist das die Lösung, quasi sich in Abhängigkeiten zu begeben? Ich glaube nicht. Hoher Beratungswunsch, ja, das können wir sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir haben eine Lösung. Wir haben eine Lösung, die jeden abholt. Und zwar sind das einerseits unsere Finanzen verstehen Events bei großen Unternehmen. Witzigerweise hat mich jetzt gerade sogar eines dieser Unternehmen angerufen, weil wir sind tatsächlich gerade in der Planung. Philipp, du hast es angesprochen, ein Top-Secret-Event. Da erhalten einige ausgewählte Finanzen verstehen Community-Mitglieder in den nächsten Tagen eine Mail mit den ersten Informationen und der Möglichkeit der Anmeldung. Das wird ein sehr exklusives Event werden. Wir werden maximal 40 Personen den Zutritt zu dieser einzigartigen Location gewähren. Aber auch das Thema mit unseren Themenschwerpunkten, mit Partnern wird dieses Jahr ein großer Punkt werden, um über solche Themen wie Risiko oder Risk Literacy mehr aufzuklären. Das heißt, wenn man unseren Podcast verfolgt, wenn man uns auf Social Media verfolgt, wenn man den Newsletter abonniert hat, dann ist man eigentlich in der besten Position, sich laufend mit immer wieder ein bisschen einem Finanzwissen berieseln zu lassen. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Block, sofern du da nichts zum Ergänzen hast, Philipp.
Nur, dass ich mich freue. Das ist das, was ich ergänze. Also ich freue mich aufs nächste Event und auf die ganzen Community-Mitglieder, die wieder vorbeikommen. Und viele davon kommen ja immer wieder. Also wir freuen uns immer wieder auf bekannte Gesichter, aber natürlich auch auf neue Gesichter. Deswegen die, die den Podcast hören und noch keine Newsletter-Abonnenten sind, unbedingt den Newsletter abonnieren, weil dann seid ihr vorn dabei und könnt auch aufs Event kommen. Wie gesagt, das ist ein exklusives Event. Auch kostenlos der Eintritt, das kann man schon mal verraten. Da freuen wir uns schon, dass dann wirklich wieder viele kommen werden. Und ja, also abwarten und demnächst wird es dann die Infos geben.
Genau, und somit kommen wir zu dem letzten Block in diesem Podcast, dem Community-Block. Philipp, du hast erwähnt die Event-Anmeldung für die Community-Events. Wo findet man denn die Anmeldung zum Newsletter?
Die Anmeldung zum Newsletter findet man entweder auf Social Media, auf unserem Instagram-Kanal, also Finanzen verstehen, _underline.at oder auf unserer Website, da findet man auch die Newsletter-Anmeldung. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ganz oben angepinnt ist aktuell, ansonsten, ja, ist ganz angepinnt, der Matthias nickt, also ist ganz oben angepinnt. Einfach draufklicken, E-Mail eingeben und wichtig, wir spammen euch nicht voll, braucht keine Angst haben, es kommt einmal im Monat ein Newsletter, der wirklich gute Inhalte hat, der viele Finanztipps, viele Finanznews gibt, und unsere favorisierten ja, Themen auch aufgreift, aber auch Podcasts. Und ja, also braucht ihr nicht fürchten, wir schicken kein Spam aus.
Und wie werde ich schnell reich?
Genau, das Philipps kommt.
1 Million Bitcoin-Depot.
Genau, das wäre schön, aber ja, da bin ich ja wohl zu spät dran gewesen. Aber okay, wie gesagt, also das, ich wollte nochmal ganz kurz zurück, weil du sagst Bitcoin, das war vorher absolut nicht so, dass man das unbedingt haben muss. Das hat sich einfach so entwickelt und ich habe meine Basis und das ist wichtig. Also ETFs und Fonds, die kostengünstig sind als Basis, von mir ist auch nur Aktien. Und dann irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr vielleicht noch haben. Aber ja, gehen wir weiter.
Ja, kommen wir zu den Community-Fragen. Das füllt dann sicher nochmal eine eigene Folge. Eine Frage, die sehr oft jetzt in letzter Zeit kommt, ist, wann bekomme ich meinen Trade Republic Steuerreport beziehungsweise generell die Inhalte zu dem Thema Steuerreport bei Auslandsbrokern, egal ob auf YouTube oder auf der Website, die erfreuen sich gerade sehr, sehr hohen Klickzahlen. Also mehrere tausend Leute haben sich in den letzten 6 Wochen bei uns informiert. Wann ist es soweit? Die Neo-Broker oder beziehungsweise die Auslandsbroker, die Steuerreports zur Verfügung stellen, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Das wird in der Regel im April, Ende April, Anfang Mai soweit sein, dass die Steuerreports für das Jahr 2024 ankommen. Und dann hast du bis zum 30.06.2025 Zeit, deine Steuererklärung abzugeben. Das heißt, jeder, der gehofft hat, er hat jetzt schon Zugriff auf seinen Steuerreport, ja, tut mir leid, noch ein bisschen warten. Und kurz erklärt vielleicht noch zum Prozess, man muss einen Erklärungswechsel, also falls du jetzt eben daheim sitzt mit einem Scalable oder Trade Republic Depot und noch nie selbst versteuert hast, einfach mal auf YouTube oder auf Google eingeben, Finanzen verstehen, Steuerreport, Anleitung, da ist ein Erklärungswechsel beim Finanz Online auszufüllen, dann kriegst du den Steuerreport vom Broker, da stehen schon genau die Kennzahlen drinnen mit den Summen, die du quasi bei dem Steuerreport übernehmen kannst und ja, dann, das war's dann auch. Also in 5 bis 10 Minuten ist das dann erledigt. Und dann haben wir auch, Philipp, das ist schon wieder so Clickbait-mäßig angekündigt am Anfang. Das ist echt das Letzte. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Das beste YouTube-Video aller Zeiten. Aber es ist halt tatsächlich so. Das aktuelle Video von Markus Jordan und von mir, Dividenden-ETF sinnvoll? Fragezeichen, hat 99,1% Likes. Also ich glaube, wir haben über 100 Likes erhalten, ein einziges Dislike und schöne, nette Kommentare bekommen und auch die Aufrufzahlen und vor allem auch die durchschnittliche Zuschaudauer ist deutlich, deutlich höher als bei so gut wie jedem anderen unserer Videos. Also da dürften wir den Nerv getroffen haben. Also falls du das Video Dividenden-ETF sinnvoll? Fragezeichen noch nicht kennst, gerne auf YouTube, auf Google danach suchen, anschauen und gerne, wenn es gefällt, ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen.
Ja, also wir sind jetzt eigentlich ziemlich am Schluss und jetzt wollen wir gleich noch einen Ausblick starten, oder? Weil du hast ja heute noch einen Termin, Matthias. Du bist noch bei einem Dreh heute zu einem spannenden Thema. Wo bist du da heute oder was machst du heute?
Genau, richtig. Das ist auch, ich sage mal, das ist noch top secret. Aber nachdem das Video mit Markus Jordan so cool, gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, welches Thema könnte diese Woche die Menschen begeistern. Ja, das ist natürlich die Zukunft Europas, die Relevanz von Europa in den nächsten Jahren. Wie geht die USA mit Europa um? Welche Rolle haben wir überhaupt noch in dieser Welt? Wie sieht uns die USA? Wie sehen uns die Russen? Und da bin ich zu Gast bei einer Person, mit der ich mich letztens ausgetauscht hatte, die sich wirklich in Rage gesprochen hat über die Relevanz und wie wichtig es euch auch ist, als Anlegersicht nicht sein ganzes Geld quasi nach Amerika zu pumpen und dass wir auch in Österreich schöne Renditen, in Europa schöne Renditen produzieren können. Und ja, somit wird es ein Video geben, das vielleicht schon am Sonntag auf unserem YouTube-Kanal auftauchen wird und worüber wir sicher, Philipp, nächste Woche dann auch kurz sprechen können in Form eines Podcasts. Und in diesem Sinne von meiner Seite, ich habe keine weiteren Themen.
Ja, ich auch nicht. Und also ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Video, was du dann da aufnimmst und auf diesen Inhalt. Und natürlich freuen wir uns immer über Likes, über 5 Sterne beim Podcast natürlich. Da freuen wir uns am meisten. Und ja, schickt uns gern weiter, stellt uns auch Fragen auf Social Media, am besten auf Instagram, da sind wir am schnellsten beim Antworten. Das funktioniert am besten. Also für die Community jetzt einmal, weil man direkt aufs Reel vielleicht dann reagieren kann und direkt auf die Story reagieren kann. Fragt uns Fragen, gibt uns Themen, die wir besprechen können im Podcast. Und dann wünschen wir auf jeden Fall, also ich rede jetzt mal in der Wirzahl, einen schönen Tag und danken auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Matthias, danke für die Zeit. Wir sehen uns.
Philipp, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao, Baba.
Ciao.